dunkle Seite der Vitamine.
Herzlich willkommen im Salatschatten bei Jobst, der Stunde mit viel Gespräch und wenig Musik. Als Gast heute im Studio, er nennt sich Carlotto, das ist ein Pseudonym, nehme ich an.
Ja, ganz genau.
Im Original steht ein Doktortitel davor.
Ja, na, ganz original, ich verrate es mal hier. Also Karl-Heinz Otto bin ich.
Karl-Heinz Otto oder Carlotto hat eine Menge Bücher geschrieben seit 1990. Die beschäftigen sich mit Regionen und auch mit Kriminalproblematiken. Und eines liegt hier auf dem Tisch, das nennt sich Operation Taubenhaus. Da geht es um eine Figur, die ein sehr widersprüchliches Schicksal hinter sich hat. Die Figur hat mich daran erinnert, wie heutige Herrschaft mit allem, was DDR betrifft, so umgeht. Magst du was erzählen über diese Figur, die da drin vorkommt?
Ja, der Roman Operation Taubenhaus, der hat eine ganz ernste Thematik, und zwar Konzentrationslager der Nazizeit. Und bei Belzig, da war auch so ein Konzentrationslager, eine Außenstelle von Ravensbrück. Da waren 700 Frauen aus allen möglichen europäischen Ländern eingekerkert und die mussten dort für eine Berliner, und zwar Reinickendorfer Munitionsfabrik, schuften. Und eine der 20 SS-Aufseherinnen, Margot Kunzinger hieß sie mit Namen, die war aus Wittenberg an der Elbe, die habe ich noch persönlich kennengelernt. Die wird in meinem Roman zur Hauptfigur, zu einer der Hauptfiguren. Und zwar, sie ist die einzige SS-Aufseherin, die durch ein sowjetisches Tribunal nach Ende des Zweiten Weltkrieges in Berlin-Karlshorst zum Tode verurteilt wurde. SS-Aufseher wurden ein paar Dutzend zum Tode verurteilt durch die Sowjets, aber von Frauen nur eine. Und das war eben diese Margot Kunzinger.
Ich würde mal nachfragen, weißt du, wie diese Gerichte aufgestellt waren, wie die abgelaufen sind? War das ein zentrales Gericht, ähnlich wie in Nürnberg, oder waren es lokale, regionale Gerichte?
Nein, das waren, der Name sagt schon, Militärtribunale. Das waren immer drei Offiziere, drei der Sowjetarmee. Einer war Jurist. Also der wusste schon, was er da macht. Die anderen waren normale Offiziere. Und die urteilten, Verteidiger gab es nicht. Deshalb waren das im bürgerlichen Sinne keine regulären Gerichte. Deshalb wurde das auch nicht anerkannt durch die Bundesrepublik. Diese Urteile wurden alle revidiert.
Und gab es da ein zentrales oder mehrere kleine so nieder?
Also da gab es in Thüringen eins, in Sachsen-Anhalt, also in den verschiedenen Gebieten gab es verschiedene Tribunale. Das war aber das Hauptsächlichste in Karlshorst. Das war auch das Einzige, die Todesurteile sprechen durften.
Aha. Und die haben woher ihre Leute bekommen, die sie dort verurteilen wollten oder vor Gericht gestellt haben, vor dieses Tribunal gestellt haben?
Und zwar wurden die Urteile wurden unmittelbar in Berlin, in Karlshorst, in der sogenannten Verbotenen Stadt, heute ist da ein Museum eingerichtet in dem Hauptgebäude, wurden direkt in Karlshorst vollstreckt, und zwar durch Genickschuss. Mhm. Und diese Frau, die ich hier als Figur verwende, die hat das in ihren Memoiren niedergeschrieben, wie das vonstatten ging. Und sie hatte praktisch schon die Pistole am Hals eines Vollstreckungsoffiziers. Und sie hatte Glück, Stalin, der ja damals bestimmte, was geschieht und was nicht geschieht, er hatte einen Erlass im obersten Sowjet durchgesetzt und für 2 Jahre war der gültig. Da wurde in der Sowjetunion wurden keine Todesstrafen mehr ausgesprochen und vollstreckt. Und da hatte sie Glück praktisch. Also 2 Sekunden später wäre sie tot gewesen.
Naja.
Kam ein Unteroffizier und der sagte, Stoi. Und dann musste sie wieder vor dieses Tribunal, das sie zum Tode verurteilt hatte. Und der Oberstleutnant, der das führte, der sagte, sie haben Glück. Unser Generalismus hat sie zu 25 Jahren Sibirien verurteilt. Und Sie müssen wissen, Sibirien ist ein schönes Land.
Aber das mit 2 Sekunden, das ist jetzt so ein bisschen dramaturgisch.
Ja, natürlich, das waren vielleicht auch 5 Minuten.
Oder vielleicht ein Tag oder so.
Ja, ja. Das ist natürlich auch dann in meinem Buch ein dramaturgischer Trick.
Naja.
Aber im Prinzip war es so, sie hatte Glück.
Und diese 25 Jahre hat sie dann aber auch nicht antreten müssen.
So, und zwar diese 25 Jahre wurden also als Begnadigung war ja auch, sie hat ihr Leben behalten. Und sie kam dann nach Oranienburg in das ehemalige KZ Sachsenhausen, das damals nach dem Krieg bis zur Gründung der DDR das Speziallager des NKWD, also der Staatssicherheit der Sowjetunion war. Und da war sie eine der 20.000, die da ungefähr inhaftiert waren. Das waren ja alles Nazis, natürlich auch ein paar Unschuldige, wie das so ist bei dieser Menge. Da saß sie dann ein und wartete immer auf den Abtransport. Aber sie hatte noch einmal Glück. Die DDR wurde gegründet 1949. Und da hat man alle noch mal überprüft und da hat man gesagt, nur die Allerschlimmsten, die hatte sich auch gut verhalten dort, die kommen nach Sibirien, das waren ungefähr 3.000. Und sie wurde an die DDR übergeben, an die DDR-Justiz, die neu gegründet war. Und da wurde das alles nochmal aufgerollt, da bekam sie jetzt sogar einen Verteidiger. Das wurde also richtig ordentliches Gerichtsverfahren nochmal. Und da hielt man sie doch im Verhältnis zu anderen, zu Himmler und so, nicht für so bedeutend, wenn sie auch Schlimmes gemacht hatte. Ja. Man begnadigt sie noch einmal, aus 25 Jahren wurden 10 Jahre Zuchthaus. Und die hat sie aber bis zum letzten Tag unter Anrechnung der Haft in Oranienburg abgesessen. In Bautzen, in Hoheneck und ist 1956 nach Absitzen des letzten Tages dann entlassen worden und niemand durfte ihr mehr ein Haar krümmen. Sie galt nicht als vorbestraft, wie das heute ist. Ja. Da hat man keine Chance mehr nach so einer Haftstraße. Sie wurde eingestellt, bekam normale Arbeit als Sekretärin in einem Chemiebetrieb in Wittenberg und hat bis zur Wende vollkommen unbescholten gelebt.
Weißt du, was die genauen Gründe waren, was sie dort in Belzig alles veranstaltet hat, was man ihr dann vorgeworfen hat bei dem Tribunal?
Ja, also diese sowjetischen Militärtribunale, die arbeiteten, ich sage mal, auf Zuruf. Es gab ja also nach 1945 noch eine Menge Zeugen, die also in den KZs gelitten hatten. Und da das alles Ausländer waren, war es natürlich schwierig. Die stammten meistens aus Frankreich und Belgien. So, aber es haben sich einige gefunden und haben schon in Wittenberg, die war ja nach Auflösung der KZs frei, ist erst nach dem Westen gegangen und hat den Fehler gemacht, sie ist zurückgekommen. Und dort hat man sie erkannt, solche Insassen der KZs. Und die haben ausgesagt, was sie alles Schlimmes gemacht hat. So, und heute ist das ja so, man wird nur verurteilt, wenn man direkt, also sagen wir mal, es ist bewiesen, ich habe einen erschossen. Aber wenn ich als KZ-Aufseher war, diese Tatsache, da geht man ohne wieder nach Hause, ja.
Und welche Handlungen oder Garstigkeiten hat man ihr da vorgeworfen?
Naja, sie hat geschlagen, sie hat, und die Geschlagenen, das sind alleine in Belzig in 9 Monaten, das hat ja nur 9 Monate bestanden bis zum bitteren Ende, das Belzer KZ, ja, sind von 700 Frauen 256 gestorben. Das heißt, diese 20 Aufseherinnen haben sie geprügelt, geschlagen und die wurden dann verscharrt.
Dieses Lager, sagst du?
Man kann nicht sagen, sie hat direkt jetzt, ja, Aber ja. Die Aussagen waren eben, sie war die Schlimmste und sie hat die härtesten Strafen
verhängt.
Ja.
Wenn du sagst, dass dieses Lager nur 9 Monate bestanden hat, bis zum Ende, also bis 45.
Ja, am 3. Mai 45 hat die Sowjetarmee das Lager befreit, aber da waren nur noch 70 Kranke da. Die über 600 sind auf einen Todesmarsch in Richtung Westen, weil man dachte, also die SS hat die in Richtung Westen getrieben und die Amerikaner haben sie dann vorgefunden in Gardelegen. Und da haben sich dann die SS-Frauen, unter anderem auch die Margot, abgesetzt nach dem Westen erstmal.
Weißt du was dazu, warum man 9 Monate vor Kriegsende nochmal so ein Lager eingerichtet hat?
Ja, das ist ganz logisch. Und zwar dieses Lager, das war eigentlich ein Erholungslager der Hitlerjugend. So war das angelegt. Aber in Belzig war eben eine riesen Munitionsfabrik dieser Brüder Kropp aus Reinickendorf. Und die hatten am Ende 6.000 Arbeiter. Wo nehme ich 6.000 Arbeiter in einer Stadt wie Belzig, die nur 8.000 Einwohner hat? Ja, die Männer waren alle im Krieg. Also man hatte Frauen aus dem Sudetenland, zwangsverpflichtet, also deutsche Frauen, ja, die mussten dort arbeiten. Aber das hat auch nicht mehr gereicht. Also hat man immer mehr Zwangsarbeiter. Zum Beispiel war daneben auch ein KZ von Männern, die waren extra, 1.000 Männer, die mussten da auch schuften. So, und Munitionsarbeit, also an den Munitionsmaschinen, das war ja auch eine typische Frauenarbeit am Ende, ja, die mussten das machen. War schwere Arbeit, aber trotzdem konnten sie das leisten. Und Ravensbrück, das waren ja 60.000 Frauen, die wurden gleich selektiert, wenn die da ankamen. Wer arbeitsfähig war, kam nur in Quarantäne und wurde dann auf 156 Lager, die alle solche wie Belzig in der Größenordnung um die 1.000, Potsdam war auch eins, hier gleich nebenan im Aradeberg, mussten die schuften. Also der Grund war, am Ende des Krieges musste ja auf Hochtouren gearbeitet werden, gerade die Munitionswerke, Arbeiter waren nicht vorhanden, also hat man das gemacht. Und das Schlimme war ja, diese Frauen, das hieß ja Vernichtung durch Arbeit. Das war das KZ-Prinzip. Die waren also nicht zur Erholung oder zur Umerziehung da, sondern sie sollten vernichtet werden, mussten aber noch nützlich sein. Und Professoren der Humboldt-Universität, also hieß ja damals Kaiser-Wilhelm-Universität in Berlin, die haben berechnet, wie hoch muss die Verpflegungsration täglich sein, damit diese Leute 180 Tage durchstehen, dann können sie verrecken. So war das berechnet.
Mhm. Als ich das erste Mal im Lager Sachsenhausen war, da ist direkt am Eingang, zumindest damals war das noch so, eine große Tafel angebracht an der Wand, wo sämtliche Lager und Nebenlager und Außenstellen eingezeichnet waren. Man kannte ja nur so Buchenwald, Auschwitz, Dachau und sowas. Dass das ganze Land übersät war wie ein Rosinenkuchen mit lauter Lagern, die waren überall präsent. Und dieses Lagersystem war natürlich am Anfang überwiegend zur Abschreckung, Einschüchterung von jeglichem Widerstand gegen den geplanten Krieg und überhaupt gedacht. Aber was ich nicht wusste, ist, dass man, also hast du mir jetzt erst erzählt, dass man gegen Ende des Krieges nochmal Lager eingerichtet hat aus pragmatischen Gründen.
Ja, am Anfang, die ersten Lager, die waren ja wirklich nicht gemacht, damit die arbeiten, sondern die sollten politisch unliebsame Leute, die also gerade kommunistische Partei, Sozialdemokratie, auch Pfarrer, die sich gegen die Nazis aufgelehnt hatten, die wurden eben aus dem Verkehr gezogen. Und das waren also Gefängnisse, Zuchthäuser. Das war der Sinn. Aber dann mit dem Krieg kam eben diese Kriegsmaschine ins Stottern. Und man brauchte Arbeiter und da war das natürlich willkommen. Und die SS hat ja diese KZs geführt. Die waren dem Himmler, Heinrich Himmler, unterstellt. Und die SS war ja dann so etwas wie Staat im Staate. Und die hat, das ist ja dieses Perverse, die hat diese KZs praktisch wie ein Arbeitgeber verwaltet. Das heißt, sie haben an die Industrie diese Häftlinge ausgeliehen. Sie haben dafür Geld bekommen. Und deshalb, was ich sagte von Berechnung 180 Tage Verpflegung, das wurde ja abgezogen. Ja, das waren ja Ausgaben. So, und Nachschub kam ja immer wieder. Also konnte man da mit der Ware Arbeit ganz prima umgehen.
Und weißt du, welche Gründe man dann 1949 nach der Gründung der DDR angeführt hat, warum die Dame nun doch nicht hingerichtet werden soll? Auch nicht mal nach Sibirien sollte?
Naja, eins ist ja klar, die sowjetischen Tribunale, die haben ein bisschen gegen alle bürgerlichen Regeln verstoßen. Da gab es keine Verteidigung. Jemand hatte ihm was behauptet und man wurde verurteilt. Und die Urteile waren unverhältnismäßig hoch. Also man muss ja mal sehen, bloß Beispiel hier, der Vorgesetzte dieser SS-Frau, die eine von 20 war, also die war ein kleines Rädchen, 24 Jahre alt, also eine Arbeiterin, die musste dort arbeiten und die beaufsichtigen, diese Leute zur Arbeit schaffen und wieder abholen und dann im Lager mit ihnen den ganzen Tag verbringen. So, aber der SS-Scharführer, der für das ganze Lager die Verantwortung trug, auch für die 256 Toten während der 9 Monate, der flog natürlich auch nach Westdeutschland. Und der wurde zweimal vor ein Gericht gestellt. Hohmann hieß der. Zweimal. Und jedes Mal wurde er freigesprochen, um mal die Relation zu sehen. Ja. Obwohl die DDR an diese westdeutschen Gerichte die Zeugenaussagen, die lagen alle in der DDR, also in Belzig, in Potsdam. Das hat man überhaupt nicht berücksichtigt. Und er hatte eigenhändig einige erschossen. Ihn hätte man auch nach westlichen Gesetzen verurteilen können, aber das wollte man nicht. Und der hat schön als Beamter sein Leben im Rheinland zu Ende geführt und ist gemütlich gestorben. Und sein Sohn, den habe ich gesprochen, der hat erst durch mich ist er aufmerksam geworden, was er eigentlich für einen Vater hatte. Das wusste er gar nicht. Ja, und der wohnt in Berlin jetzt. Das ist übrigens, naja, der ist sehr, sehr linksorientiert. Nicht unbedingt fällt der Apfel unterm Baum.
Wurde dieser Hohmann, sagtest du ja?
Ja.
Hohmann, vor alliierte Gerichte gestellt oder vor bundesdeutsche Gerichte?
Nur bundesdeutsche im Rheinland.
Die Alliierten haben den gar nicht wahrgenommen, oder?
Nein, zweimal stand er vor Gericht und ist immer freigesprochen worden, obwohl deutliche Zeugenaussagen von Seiten der DDR geliefert wurden, aber die wurden einfach in den Papierkorb geschmissen. So war das eben im sogenannten Kalten Krieg. Ne?
Mhm. Wenn du die Dame gesprochen hast, hat sie was über ihre Haftzeit in Bautzen erzählt, wie das da war und ob das besonders
also
schlimm war?
Ich muss hier noch dazu sagen, ich habe sie nur einmal getroffen. Sie ist auch jetzt gestorben. Aber ich habe ihre Lebenserinnerung, die hat ihre Lebenserinnerung aufgeschrieben. Das sind 144 DIN A4 Seiten, handgeschrieben, die habe ich. Und die habe ich natürlich verwendet. Und da hat sie das alles aufgeschrieben, was sie erlebt hat. Und zwar, das ist auch eine Geschichte für sich. Man muss sich vorstellen, eine junge Frau, die als KZ-Aufseher eingesetzt ist, die erlebt Schlimmes. Die erlebt das und das muss sie alles wegdrücken. So, und dann war sie, wie gesagt, in Sachsenhausen 4 Jahre und dann 10 Jahre insgesamt noch DDR-Haft. Und das war auch nicht unbedingt Zuckerlecken. Und das musste die alles verarbeiten dann. Und sie ist praktisch psychisch total kaputt gewesen zur Wende und musste in Behandlung zu einem Wittenberger Arzt. Und hier muss ich sagen, das war so ein eingefleischter DDR-Feind und der hat diese Frau manipuliert. Und zwar, er hat erst gesagt, du musst alles aufschreiben, was du erlebt hast. Du musst dich freischreiben. Er hat das als eine Art Therapie angesehen. Aber es war ganz ein hinterhältiger Gedanke dabei. Sie hat ihm dann das Manuskript abgeliefert. Und ich habe das Manuskript ja und hat mit roter Tinte da drin rumgevorwerkt, hat das korrigiert. Manches war bewusst. Sie konnte zum Beispiel keine Fremdwörter richtig benutzen. Aber so ein akademischer Arzt, der konnte, hat das gerade gerückt, damit das stimmt. Nur ein Beispiel, wie er korrigiert hat, der sagt, Du wurdest überführt von Karlshorst nach Oranienburg in einem Russenauto. Da musst du doch vergewaltigt worden sein. Da hat sie gesagt, nein, ich bin nicht vergewaltigt worden. Sagt er, ich kenne hunderte Frauen, die sind von den Russen 45 vergewaltigt worden. Das glaube ich dir nicht. Naja, und da hat sie es reingeschrieben. So wird auch Geschichte gemacht.
Und über die Haftzeit in Bautzen, hat sie da was gesagt? Also sind diese Nazi-Häftlinge, nenne ich es mal, besonders behandelt worden oder abgeschirmt worden von den anderen? Oder wie hat man die dort verwahrt?
Also diese Biografie, die sie da aufgeschrieben hat, da sind nur 5 Seiten von 144, ja, behandeln 5 Seiten ihre Zeit als Aufseherin im KZ, und über 100 Seiten beschreibt sie, was in Oranienburg durch die Russen und in Bautzen durch die Stasi mit ihr passiert ist. Die kommen natürlich nicht gut weg. Und das war genau der Sinn, was der Arzt bezwecken wollte. Das musste dokumentiert werden. Und damit sagt er, da machen wir einen Bestseller draus. Mhm. Da wird praktisch der Täter zum Opfer gemacht. Also wird das gemacht. Und das war genau das, was der Bundesminister Kinkel, der nach der Wende gerade, der war ja Innenminister, bevor er Außenminister wurde, bekannter FDP-Mann, ja, Kinkel, Dr. Klaus Kinkel, der suchte, der hat ja ausgegeben die Losung, alles, was in der DDR war, war schurkisch. Der Schurkenstaat muss belegt werden. Und da kam so eine, suchte er immer nach so einer Frau wie dieser KZ-Mieze. Und die findet er auch, denn sie hat er nun geschrieben, und die Gedenkbibliothek in Berlin gegen den Stalinismus, Opfer des Stalinismus, ja, die gibt's ja noch, die hat sie lesen lassen, diese SS-Frau, und hat den Oberschülern, den Gymnasiasten der heutigen Zeit, die von nichts wissen, erzählt, wie schlimm doch diese Diktatur DDR war. Die Nazi-Zeit, das war eigentlich nichts. Sie hatte die 256 Toten, die wurden einfach weggedrückt. Sie sagt, das einzige Verbrechen, was sie begangen hat, sie hat einer Französin mal eine Ohrfeige gegeben, weil sie im Wald eine Papierschnipsel weggeschmissen hatte, sollte sie aufheben. So harmlos war das eigentlich.
Ja, gut, also das lässt sich ja dann schwer nachweisen, wenn die Zeugen auch alle dann nicht mehr hier leben in Holland oder Frankreich oder so, wo man dann viel recherchieren muss, wo man dann wirklich eine gerichtliche Untersuchung machen muss, was denn dann wirklich passiert ist.
Also ich habe mit 40 Zeugen geredet, die in Belzig gewesen sind, die ja alle immer am 3. Mai, da ist immer eine Gedenkfeier im grünen Grund in Belzig, da steht ein Denkmal. Das ist eine eigene Geschichte wieder. Ja, und da sind 40 aufgetaucht, die, obwohl sie, als sie sich von Belzig auf den Todesmarsch gegangen sind, geschworen haben, nie wieder Belziger Erde zu betreten, weil sie so geschunden und so viele Opfer dort hinterlassen hatten, sind sie dann doch gekommen. Aber wie gesagt, von den vielen sind im Laufe der Jahre 40 nach Belzig gekommen und haben dort nochmal ihr Leid geklagt. Und der ehemalige Bürgermeister von Belzig, Dobritzen, der ist jetzt Ehrenbürger von Belzig, der hat das alles aufgeschrieben mit diesen Zeugen, denn er hat das Denkmal gesetzt.
Kommen wir vielleicht noch auf das Denkmal, wenn wir noch Zeit haben nachher. Diese 40 Leute, das waren jetzt Männer und Frauen sicherlich, also aus dem
nur
Männer.
Nur Frauen.
Nur Frauen. Also aus
das
dem,
war ja ein Frauenlager.
Weil du sagtest, da gab es auch eins für Männer noch?
Wo die da daneben, auch, ja. Aber da habe ich keine.
Das war eine extra Geschichte.
Ja, gut. Das ist ein extra.
Und die 40 Frauen hatten über diese Dame auch viel zu sagen gehabt, dass sie also mehr als nur mal eine Ohrfeige
hatte. Ja, selbstverständlich. Die hatte auch einen Spitznamen, und die hieß die Ente, weil die so nicht gerade körperlich gut gelaufen ist. Die watschelte, und die hat ganz besonders geschlagen, brutal. Und also das ist nachgewiesen. Da gibt es keine.
Den Zeugen wird man auch jetzt schwer unterstellen können, dass sie denen der was auswischen wollen.
Nein,
oder so.
Nachhilfe.
Nach den 10 Jahren, das war dann 56,
ja? Ja.
Also war sie seelisch nicht ganz auf der Höhe, hat ja. aber dennoch arbeiten können.
Ja, bis, normal als Sekretärin hat sie da im Chemiebetrieb in Coswig gearbeitet bei Wittenberg.
Und was hast du über die Zeit erzählt?
Das ist nicht so, dass in ihren Erinnerungen, da hat sie vor allem über die, über Bautzen, Oranienburg und wie sie verurteilt wurde, genau wie sie erschossen wurde, fast in den Karlshorst.
Und hatte sie Familie hinterher?
Sie hat dann geheiratet, aber hatte keine Kinder. Kinderlos gestorben. So, und um das mal abzuschließen mit der Frau, was auch der Anlass war für meinen Roman darüber zu schreiben. Sie hat ja nach der Wende hat sie den Antrag gestellt, als Opfer des Stalinismus anerkannt zu werden. Und gegen alle Gesetze der Bundesrepublik, die ausschließen, dass SS-Leute, also die SS ist extra ausgeschlossen, dass sie rehabilitiert wird. Gegen alle Gesetze und gegen alles Wissen hat der Justizminister Kinkel dieser Frau, weil er Schuldige suchte, DDR-Schuldige, hat er ihr zwei Rechtsanwälte, die hatte natürlich überhaupt kein Geld, um so einen Prozess durchzustehen, zwei Rechtsanwälte aus Westdeutschland kostenlos zur Verfügung gestellt und die haben innerhalb von 3 Wochen sie als Opfer praktisch qualifiziert und rehabilitiert. Und als Opfer des Stalinismus ist sie mit 64.350 D-Mark, ich sage ironisch, prämiert worden für ihre Schweinereien. Und damit konnte sie ein gutes Leben führen und ist dann in eine Seniorenresidenz nach Zehlendorf natürlich gegangen. Und da ist sie dann, hat sie sich schön eingekleidet und als Dame ist sie dann auf Lesereise gegangen und hat erzählt den Kindern, wie schlimm doch diese zweite Diktatur war.
Weißt du Einzelheiten, wie genau diese Anwälte das geschafft haben? Mit welchem Trick haben die diese eindeutige Anweisung, SS wird ausgeschlossen? Da muss man sich ja schon ein bisschen was einfallen lassen.
Ja, das ist ganz einfach. Sie haben praktisch die Gesetze der Bundesrepublik genommen und haben verglichen, wie kam ihr Urteil zustande. Also zum Beispiel, bei uns ist doch klar, heute muss ein Verteidiger sein. Verteidiger gab's nicht. Also kann man alles in Frage stellen. Also das war ganz einfach praktisch. Weil diese Urteilsfindung, die entspricht oder entsprach in keiner Weise. Und auch die DDR, die hat zwar das humaner gemacht, aber auch nicht nach den bürgerlichen Regeln. Ja, das ist... Da gab es keine. Also man hat zum Beispiel ihr nicht nachweisen können, dass sie jemanden konkret erschossen hat oder so. Und nur sowas zählt eben dann. Und Mord verjährt nicht, aber nicht Beihilfe oder kollektive sowas. Wenn 20 SS-Frauen waren die Aufseherin, am Ende waren 256 Tote. Naja, da sagt die Bundesjustiz, naja gut, die sind vielleicht gestolpert oder gegen Zaun gerannt. Aber nicht, man konnte eben, deshalb wurde sie natürlich...
Gut, also das würde ja dazu führen, dass man ein Urteil revidiert, wieder aufhebt, weil es ist nicht nach heutigen Maßstäben aufrechtzuerhalten. Weil man nichts wirklich nachweisen konnte, also auch keine Körperverletzung oder ähnliches. Aber dass man noch als Opfer stilisiert wird, das ist ja dann nochmal ein extra Schritt.
Ja, und das war natürlich dann auch gegen alle Bundesgesetze, wo man dann auch sehr große Rückzieher gemacht hat. Und zwar, ich muss noch sagen, diese Frau hatte viele, viele Gönner. Und zwar erstens den Minister Kinkel, zweitens den Professor Wolfgang Leonhardt, der ist bekannt mit der Gruppe Ulbricht, ist er aus Moskau gekommen, ja, von der internationalen Kuomintang-Schule war er, der dann nach dem Westen gegangen ist, als größter DDR-Feind, ja, dieser Leonhardt. Und ich habe immer zu dem Mann gehalten, aber als ich dann gelesen habe, dass er sich für seine SS-Frau einsetzt, da war er auch unten durch bei mir, und Bärbel Bohley, die sehr bekannte Bürgerrechtlerin und Malerin, die hat sich auch eingesetzt für diese. Aber, und zwar war 1994, hat das Fernsehen, Brandenburg, Berliner Fernsehen, hat das aufgerollt und da war die Bohley, die einzige, die erschienen war. Und die hat, ich sag's mal klar, Rotz im Wasser geheult und hat dort gesagt, ich habe davon nichts gewusst, dass das eine SS-Frau ist. Ich dachte wirklich, die DDR hat diese Frau unschuldig da eingesperrt. Und deshalb habe ich mich für sie eingesetzt. Ja, und ich sage dann natürlich, also wenn ich mich für jemanden einsetze und für so eine schlimme Sache, dann muss ich mich schon ein bisschen schlau machen, ja.
Ich hatte in einer Rezension über dein Buch, was das ja ganz anders verarbeitet als ein Krimi, und der Anlass der Geschichte ist wohl, dass jemand diese fiktive Figur, die heißt bei dir anders als im Original?
Ja.
Okay, dass die umgebracht wird.
Ja.
Da dachte ich, ui, das ist eine etwas schwierige Sequenz.
Das ist dann die fiktionale Komponente, die Literatur ja erst, naja, zu Literatur macht. Sonst wäre es ja eine Dokumentation und kein Roman.
Ja, aber ganz schön heftig. Also ein Mensch aus irgendwelchen Gründen, man kann ihm Gerechtigkeit, Rache oder sowas unterstellen.
Ja, also,
ich weiß ja nicht, wer es gewesen ist.
Ja, hast du sowas gelesen? Oh, das würde mich selber, weiß ich noch nicht, so ein Angriff. Aber es ist klar, mir war das sehr wohl bewusst. Und zwar in meinem Roman, der beginnt die Geschichte. Und zwar die prominenteste Tote in Belzig, das war eine Adlige vom Hochadel Belgiens.
Die ist jetzt erfunden, die Figur?
Nein, die ist nicht erfunden. Und die wurde umgebracht. Und das nehme ich zum Anlass. So, und die hatte 4 Kinder. Und einer, die Kinder habe ich alle kennengelernt. Eine war Professor an der Sorbonne und einer, der lebte dann auf dem Schloss dieser Adelsfamilie. Und dieser Mann, Patrick, ist hierher gekommen und erfährt hier, dass eine dieser SS-Frauen mit 64.000 gerade prämiert wurde. Das haben wir ihm mitgeteilt. Und da war der natürlich empört. Und er wollte mit der sprechen. Soweit stimmt das. Und ich habe das weiter, dass er natürlich, der wollte die Mörderin seiner Mutter natürlich rächen.
Ah, ich verstehe.
Er macht das natürlich nicht. Und ich mache ihn auch nicht zum Mörder. Dann wäre es, ja, sondern ich
das
lasse.
Okay.
Ich verrate
ja,
das.
Ja, nein.
Das mache ich nicht. Das wäre dann natürlich.
Okay, also man denkt, es war ein Rachemord. Dabei hat es ganz andere Ursachen.
Die Polizei denkt natürlich, es ist ein Sühnemord.
Ja.
Weil zur gleichen Zeit, und das ist wieder die Wahrheit, 2 der Freundinnen dieser SS-Frau aus Wittenberg, die sind nach dem Westen gegangen. Und das war gerade falsch. Die wurden von französischen Rächern umgebracht. Wirklich gerecht, das hat stattgefunden. So, und sie hatte immer Angst. Und dann sage ich, sie soll froh sein, dass die Mauer da stand. Sie hat sie geschützt, dass die Westler durften ja gar nicht rüber. Das ist natürlich die Ironie der Geschichte.
Eine unglaubliche Story.
Ja, das ist, man kann es auch nicht verkürzt darstellen. Man muss dann schon.
Aber ich denke, also das, was du jetzt schon ausgebreitet hast, das sind also eine ganze Menge spannender Dinge. Da braucht man gar nicht mehr viel erfinden für einen Roman. Das ist ja so schon spannend genug. Machen wir erstmal eine kleine Pause, spielen eine Musik und vielleicht können wir nochmal auf das Denkmal in Belzig zu sprechen kommen.
Ja.
Da unser Studiogast etwas älter ist, habe ich auch ältere Musik mitgebracht. Damals muss er vielleicht 30 gewesen sein, denke ich mal. The Sorrows.
You take a heart, then you break a heart. But before you do, you make it full for you. Then you give it back. Oh. You shouldn't do that. You see me walk that floor, just thinking of you. You see me walk that foot, baby, right out of my shoes. Somebody help me, please. Tell me what to do. Just send an SOS. You're not hurt in distress. Won't somebody please take a place? Will I find a day?
out. But before you do, you make it full for you. Then you give it back. Oh, you shouldn't do that. See me walk that floor just a thinking of you. You see me walk that front, baby, right out of my shoes. Somebody help me, please. Tell me what to do. Send me an SOS. You know my heart's in distress. Won't somebody please take her place? Will I find her there? Searching everywhere.
Wir hatten vorhin eine Geschichte von einer KZ-Aufseherin. Jetzt können wir vielleicht noch mal kurz was zu dem Denkmal erzählen in Belzig. Interessant fand ich, dass sich da jemand eingesetzt hat für ein Denkmal, was gar nicht da war. Und in der DDR hat man doch immer für alles Mögliche, gerade wenn es gegen Faschismus ging, hat man doch überall Denkmäler aufgestellt und zudem nicht.
Ja, das ist wirklich eine interessante Geschichte. Und zwar damals ist jetzt das Jahr 1964. Da ist der jüngste Bürgermeister der DDR, Dörberitz, in Belzig. Und an seine Bürgermeisterstube klopft es plötzlich. Und da stehen zwei Franzosen, ein französisches Ehepaar, vor der Tür mit einem Strauß roter Rosen. Der Mann stellt sich vor als ehemaliger Buchenwald-Häftling und die Frau stellt sich vor als Häftling des KZs Belzig. Beide überlebt und sie wollten für die 256 ermordeten Frauen in Belzig jetzt irgendeine Stelle angewiesen bekommen, wo sie den Strauß zum Gedenken niederlegen können. Der Bürgermeister bekommt einen roten Kopf, denn so eine Stelle, weder ein Grabstein noch ein Denkmal, gibt es 1964 in Belzig nicht. Er kriegt natürlich sofort Gewissensbisse und sagt, im nächsten Jahr, da jährt sich die Befreiung des KZ Belzig am 3. Mai zum 20. Mal. Ich verspreche Ihnen, dann wird Belzig ein würdiges Denkmal haben und Sie sind jetzt schon zur Einweihungsfeier eingeladen. Der Mann hatte sich natürlich zu weit aus dem Fenster gelegt. Und jetzt kommt die Geschichte. Zu DDR-Zeiten war alles bilanziert. Jeder Stein, jeder Sack Zement, jede Blume, alles. Er hatte überhaupt keine Mittel, um ein Denkmal zu errichten. Und wir hatten ja 5-Jahr-Pläne. Er hätte ja mindestens noch 5 Jahre warten müssen. Ja. Das Einplan. Aber er hatte ja versprochen, im nächsten Jahr. Das ging eigentlich gar nicht. Also er ruft in Potsdam, wo bei den Verantwortlichen der führenden Partei, na, im Kreml, Bezirksleitung der SED, ruft er an und teilt ihm mit, die beiden Franzosen waren da und die Geschichte, die wir eben hatten. Da wird er natürlich sofort in die Schranken gewiesen und sagt, das musst du mal deinen Arbeitern erzählen, die alle noch eine Wohnung suchen. Den interessiert nicht, ob da ein Denkmal ist oder nicht. Die brauchen Wohnung und dafür bist du verantwortlich. Für Denkmäler sind wir verantwortlich und wir haben 2 Gedenkstätten. Eine in Oranienburg und eine in Ravensbrück. Und wenn deine beiden Franzosen, die sicher eine traurige Vergangenheit haben, einen Kranz oder Blumen niederlegen, dann schick sie nach Oranienburg oder Ravensbrück. Das Ding wird nicht gebaut. Und Punkt. Aber er hat es ja versprochen. Und er war ein Ehrenmann und er hat mit allen möglichen Tricks dieses Denkmal gebaut und das steht heute noch im grünen Grund wo sonst nichts an die Baracken, an den Elektrozaun, an die Toten mehr erinnert. Nur ein einsamer, 5 Meter hoher Findling steht dort im grünen Grund und dort treffen sich seit 1965 bis heute an jedem 3. Mai Angehörige, sind nur noch wenige, die da im KZ gesessen haben, aber vor allem immer mehr die Kinder und die Enkelkinder und natürlich die Belzer, die Anteilnahme haben.
Also der Findling, nehme ich jetzt mal an, ist quasi der Ersatz für die Ration Zement.
Hat er da ja, das ist ein schöner, großer. Da brauchte er extra einen Kran zum Beispiel. Den Kran hatte er auch nicht gekriegt. Und die Sowjetarmee hat ihm da geholfen, damals diesen riesen Stein da. Findlinge gibt es ja viel. Aber der musste auch graviert werden, eine Inschrift bekommen, dann eine Rabatte rum, dann mussten Fichten, Blaufichten wurden gepflanzt, die heute schön sind. Und also es wurde dann schon eine würdige Gedenkstätte, nicht einfacher Stein, ja, wie man sich das denkt.
Ich hatte am Anfang erzählt, meinen doch überraschten Eindruck im KZ Sachsenhausen von dieser Landkarte mit den unglaublich vielen, waren es insgesamt 2000 oder so, also ganz Deutschland, Lager mit Außenlager, Nebenstellen und so weiter. Und ich habe davon nichts gewusst vorher. Also es kam im Alltag, in der Schule, im Radio, kam das nicht vor. Und hätte man da eine etwas intensivere Gedenkkultur gepflegt und überall, wo so ein Lager gewesen ist, so ein kleines Lagerchen auch nur mit 100 Leuten oder so, dann hätte man die Dimension und den Einschüchterungscharakter dieses Lagersystems besser verstanden, historisch.
Ja, das aber hätte gibt's eben nicht. Ja. Aber ich bin auch der Meinung, also und deshalb finde ich das auch so gut, dass dieser Belzer Bürgermeister das gemacht hat. Es gab ja in Treuenbrietzen, es gab in Teltow, es gab in Potsdam und nirgendwo ist etwas. Keine Spur mehr da. Und erst heute noch gibt es junge Leute, die auch überrascht sind über diese grenzenlose Fülle von Lagern. Es waren wirklich Mengen, ja, also über 150 alleine um Berlin rum. Ja. In Berlin und um Berlin. Also das ist aber heute eben, wie gesagt, ein bisschen spät. Deshalb finde ich es schon gut, wenn man das, was da ist, auch pflegt.
Naja, ich war nur überrascht, weil gerade die DDR ja auf diese antifaschistischen Traditionen so großen Wert gelegt hat. Und es war ja auch immer die Frage an die Eltern, ja, was habt ihr gewusst und so, wenn aber das ganze Land mit Lagern überzogen war, das war ja dann niemandem unsichtbar geblieben.
Also ich nehme an, ich habe dieses Gespräch, was der Bürgermeister, der heute, der wird im nächsten Jahr 90 Jahre alt, der Dobotz, das, was er geführt hat da mit dem Kreml, ja, mit den Leuten verantwortlich in Potsdam.
Das Kreml, das muss man vielleicht den Jüngeren erklären, das war die Bezirkspartei-Chefetage auf dem Brauhausberg in diesem roten Gebäude, das nannte man Kreml.
Man heute nur das SED-Zeichen als Schatten.
Das ist noch dran?
Turm. Ja, also hat sie abgefärbt.
Ja, naja, wo dann aber, der Landtag dann auch anschließend drin war eine Weile.
Genau. Naja, aber interessant, ich bin auch der Frage natürlich nachgegangen, warum hat man das nicht mehr? Man hat ja heute diesen Begriff, die DDR hat sie ja selber als antifaschistisches, demokratisches Land verstanden. Und heute wird behauptet, das ist natürlich auch leichtfertig, hat hier verordneter Antifaschismus geherrscht, also nur verordnet. Aber so war das nicht ganz. Das war schon vielen ein Herzensbedürfnis. Aber wie gesagt, diese Eingrenzung, dass man eben nur sich auf wenige Stätten des Gedenkens fokussiert hat, das war sicher nicht richtig. Und als Ursache, ich kann mir es nur vorstellen, weil der Mann, wenn er das nicht schon will und die lehnen das sogar ab, ja, eigentlich das gute Vorhaben, er macht das gegen Widerstand. Das ist Folgendes. Er hat ein Denkmal bauen wollen. Er wendet sich also an den Kulturreferenten der Bezirksleitung, weil es um ein Denkmal geht. Und der kneift sofort und schaltet ihn durch zu einem Mann vom Bereich des Inneren. Also heute sagt man Stasi zu diesen Leuten. Ja, und mein Bürgermeister wundert sich, was hat die Stasi mit meinem Denkmal zu tun? Und der Stasi-Mann erklärt ihnen das natürlich. Der sagt dann eben, weißt du, wie viele solche Lager es gegeben hat, hier alleine in unserem Bezirk, eben über 150. Und da müssten wir jetzt überall eins senken. Du kannst dir vorstellen, wie viele Franzosen, wie viele Engländer, die uns hierher kommen. Also meine Vermutung, die hatten da wirklich ein bisschen Bange, da hätten sie ihre Stasi noch verdoppeln müssen, weil sie das ja nur in ihrer Manier auch ein bisschen überwacht haben alles. Na, jeder Ausländer.
Ach so.
Also das ist meine Vermutung und da liege ich nicht mal so weit weg, denke ich.
Okay, das sind ja eigenartige Überlegungen, aber klar, ich meine, ab den 60er Jahren
hat er... Deshalb haben sie das auch kanalisiert und sagt, ja, die sollen dort ablegen, wenn nicht.
Ja, ja.
Aber man geht da dorthin, wo man gelitten hat. Ja, das ist eigentlich...
Naja, würde ja auch der Anstand schon gebieten. Und gerade die DDR war ja auch immer um internationales Ansehen bemüht.
Natürlich.
Und es hätte doch dazu was beitragen können,
ja,
dass man
ja
die Leute einlädt, kommt zu uns, guckt euch unser schönes Land an. Ja. Und
das Interessante ist auch dabei, in diesem Lager waren auch viele Ukrainerinnen. Ja, und die gesamte Zeit... In den jetzt 70 Jahren, das jährt sich, ist nie, noch nicht eine der Ukrainerinnen in Belzig gewesen. Während viele aus Paris, aus Brüssel, Belgien, Holland sind da gewesen. Aber keine, überhaupt nicht aus der Sowjetunion ehemaligen. Und vor allem keine Ukrainerin. Und dann hat er, der Belzer Bürgermeister, der hat ja recherchiert, was da passiert ist. Und er sagte, diese, die befreit wurden, dann nach Hause gekommen sind, die sind dann echt... ein Großteil nach Sibirien geschafft worden, weil es einen Stalin-Befehl gegeben hat, man ergibt sich den Deutschen nicht und arbeitet schon gar nicht für sie. Die haben ja praktisch für die Rüstung, womit Granaten gebaut, mit der Sowjetsoldaten erschossen wurden. Und das ist natürlich unter Zwang und nicht freiwillig passiert. Aber die Sowjetgesetze, und das waren so stark, dass man sie, die wurden als Verräter und sind noch viel mehr umgekommen. Das muss man auch, um die Geschichte mal richtig zu betrachten, wie komplex die Problematik ist. Ja.
Hui, hui. Das,
Ja, die Tschechen waren immer da und eine Tschechin, die ist Professor geworden, die ist sogar Ehrenbürger von Belzig geworden. Die hat da sehr mit geholfen, dass das alles auch gepflegt wird in Belzig, ja, dass da auch ein Lagerkomitee und sowas gegründet wurde dann.
Hui. Ich glaube, da habe ich erstmal reichlich Stoff zum Nachdenken und ja. Es sind nur noch 3 Minuten. Die reichen gerade, um mich zu bedanken bei meinem Gast, Karl Otto. Das Buch Operation Taubenhaus, wer das lesen möchte, gibt es beim Verlag wo?
Ja, in der Buchhandlung können Sie
ja, das. Ja, das wird überall feilgeboten.
Ja, wir müssen es nur bestellen.
Karl Otto, also mit C vorne und dann gleich übergehend in Otto und als ein Wort. Ja. Und unter dem gibt es auch noch ein paar andere Sachen. Wir brauchen ja nicht so viel Schleichwerbung machen. Auf alle Fälle bedanke ich mich ganz herzlich. Es hat mich gefreut, diese kompetenten und gut recherchierten Darstellungen. Wusste ich zum Teil überhaupt nicht. Und ja, vielleicht zu einem anderen Thema nochmal. Ich werde dich nachher nochmal ausfragen, ja, was du noch alles weißt über die Welt und die Vergangenheit. Ich verabschiede mich von euch. Ich wünsche euch viel Spaß und wir spielen noch eine kleine Musik.